Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich habe irgendwie gedacht, naja, es ist Urlaubszeit. Ich komme hier heute Morgen hin und wenn hier mit 20 Leute sitzen, dann ist schon gut, weil ja wirklich viele in Urlaub sind. Aber der Raum ist voll, ich staune. Schön, freut mich sehr. Ja, Amen. Ja, es gibt ja so viele Fragen, die so einem im Kopf rumschwirren. Und ein paar von diesen Fragen habe ich heute mal mitgebracht für diese Predigt. Wohin? Wie lange? Wann? Wer? Wozu? Was? Wo? Wieso lebe ich eigentlich? Wer bin ich? Warum bin ich hier? Woher komme ich? Wie stelle ich mir erfülltes Leben vor? Oder dann auch ein bisschen konkreter schon, was ist meine Berufung? Oder wer möchte ich in 5 Jahren sein? Wozu erlebe ich meine jetzigen Lebensumstände? Wie geht mein Leben weiter? Welche Fähigkeiten und Gaben habe ich? Wo möchte ich hin? Also die große Frage ist, worin liegt eigentlich der Sinn des Lebens? Bei Monty Python, die kennen wahrscheinlich viele von euch, das ist so eine englische Komikertruppe, da gibt es einen Film, Der Sinn des Lebens. Und da sitzt wohl irgendwie am Ende so eine Nachrichtensprecherin und liest vor und sagt, der Sinn des Lebens, seien Sie nett zu anderen Menschen, vermeiden Sie fettes Essen, lesen Sie gute Bücher, gehen Sie spazieren und versuchen Sie mit allen Menschen in Frieden zu leben. Ja, wenn es so einfach wäre, dann gäbe es wohl nicht so viele Studien und Bücher und Theorien zu diesem Thema. Der Neuropsychologe Antonio Damasio schreibt in seinem Buch Der Spinoza-Effekt, die Menschen haben das Bedürfnis, zumindest bis zu einem gewissen Grad den Sinn ihres Lebens zu verstehen. Egal, ob sich dieses Bedürfnis klar oder verschwommen artikuliert, es läuft hinaus auf die Sehnsucht zu wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Vor allem Letzteres. Ich habe vor einigen Wochen einige Andachten gehört, morgens auf NDR Info im Radio, kommt um 7.50 Uhr immer so eine Morgenandacht. Das ist ganz praktisch, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin. Da ging es um das Thema Sinnfragen und Sinnbausteine. Das fand ich sehr spannend, dieses Thema. Und das möchte ich gerne mit euch heute ein bisschen vertiefen. Dann habe ich noch in so einer in einer psychologischen Fachzeitschrift einen Artikel gelesen, auch zu diesem Thema, wo auch einige aktuelle Studien veröffentlicht wurden. Ob wir das Leben als Ganzes für sinnvoll oder sinnlos halten, hängt weniger von tiefschürfenden philosophischen Überlegungen ab, sondern oft auch von ganz banalen Faktoren. Wir Christen mögen vielleicht sagen oder tief im Inneren wissen, dass unser Leben schon einen Sinn hat, aber das sagt ja noch nicht aus, ob es sich wirklich sinnvoll anfühlt oder was konkret eigentlich den Sinn ausmacht. Könnt ihr das sagen? So prompt, was ist der Sinn eures Lebens? Unsere Sinngebung ist häufig eine schwankende Größe. Wenn wir guter Laune sind, wenn wir uns akzeptiert und geborgen fühlen, dann erscheint uns das Leben in der Regel sinnvoller, als wenn wir schlecht drauf sind und uns einsam und ausgegrenzt fühlen. Ich möchte mit euch heute mal 4 zentrale Elemente betrachten, die bei der Sinngebung eine große Rolle spielen. Der erste dieser Sinnbausteine ist, dass man Ziele setzen kann. Menschen erleben ihr Leben dann als sinnvoll, wenn sie sich selbst Ziele setzen können. Ziele strukturieren kurz- und mittelfristig unser Leben. Im Alltag hangeln wir uns von Zwischenziel zu Zwischenziel. Es gibt kleine Alltagsziele und große Lebensziele. Zur Zielsetzung gehört genauso, dass ich mir vornehme, heute den Hausputz endlich mal zu schaffen oder die Steuererklärung wegzuarbeiten, aber auch, welchen Beruf ich eigentlich lernen möchte, der zu mir passt oder welche Fortbildung ich besuchen möchte, um mich weiterzubilden oder wie ich am besten für die Rente vorsorge. In vielen Firmen gibt es inzwischen heutzutage Mitarbeitergespräche. Das ist bei uns auch so. Einmal im Jahr wird man zum Chef gerufen und wird gefragt, wie war eigentlich das letzte Jahr, wie hast du dich so empfunden, wie ist es gelaufen mit den Kollegen, wie siehst du deine Rolle und was möchtest du im nächsten Jahr erreichen, wo möchtest du hin, wie möchtest du dich weiterbilden, was möchtest du dazu lernen, wo möchtest du sein in einem Jahr? Und ich möchte euch mal heute diese Fragen stellen für euer geistliches Leben. Wie hast du das letzte Jahr mit Jesus erlebt? In welchen Bereichen warst du besonders herausgefordert? Wie siehst du deine Rolle im Team, also in der Gemeinde? Oder auch, an welchen Projekten möchtest du konkret im nächsten Jahr arbeiten? Was kannst du tun, um in deinem geistlichen Leben vorwärts zu kommen? Vielleicht sagst du, wie in diesem schönen Cartoon, ich kann meine Berufung nicht finden. Ja, wie genau sieht sie denn aus? Es ist nicht wirklich hilfreich, ne? Wenn du auf der Suche bist, so nach irgendetwas, ob du, egal ob du ein Portemonnaie oder einen Schlüssel verloren hast oder ob deine Katze entlaufen ist oder was auch immer, fragt erstmal jemand, ja, wie sieht er denn aus? Wie sieht denn das Portemonnaie aus? Wie sieht denn die Katze aus? Ist sie grau gestreift, getigert, orange gefleckt oder wie auch immer? Ja, wie sieht's denn aus mit deiner Berufung? Werde konkret. Werde konkret. Beginne und benenne deine Wünsche und Ziele. Benenne das, was du eigentlich suchst. Sich Ziele zu setzen, das scheint ein urmenschliches Bedürfnis zu sein. Ohne Ziele sind wir in Gefahr, uns im Kreis zu drehen oder auf der Stelle zu treten. Ein anhaltender Zustand der Ziellosigkeit ist für die meisten Menschen unerträglich. Ziele sind notwendig und auch Gott gegeben. Wisst ihr, was das Erste ist, was Gott zu den Menschen sagte nach der Schöpfungsgeschichte? Das finde ich wirklich spannend. Wisst ihr das? Er hat ihn geschaffen und was hat er dann gesagt? Genau. Kannst du mal die nächste Folie anwerfen. Er sagte, er schuf ihn zu seinem Bild und sagte er segnete sie. Sprach zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan, herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Also das heißt, Gott schuf den Menschen, dann legte er seinen Segen auf ihn und dann gab er ihm ein Ziel. Dann gab er ihm eine Aufgabe, einen Auftrag. Er sagte nicht so, Mensch, hier, ich schaff dich, und dann stellte er ihn in den Garten Eden und sagte so, jetzt mach was Gutes draus, ich gehe so lange erstmal Kaffee trinken. Ich komme im Jahr nochmal vorbei und sieh, wie es hier aussieht. Gott hat dir eine Aufgabe gegeben. Und er rüstete ihn aus dafür. Es war nicht so, dass der Mensch dann plötzlich irgendwas machen musste, was er nicht konnte. Er bekam den Segen Gottes für diese Aufgabe. Wahrscheinlich ist es ja so, dass es nicht so viele Kinder auf der Welt gäbe, wenn es nicht auch irgendwie schön wäre, Sex zu haben. Also wenn es nicht auch diesen Geschlechtstrieb gäbe, den Gott in den Menschen gelegt hat. Das ist ja was Gutes. Sexualität ist was Gutes. Und genauso hat er in uns den Wunsch gelegt und die Sehnsucht gelegt und die Fähigkeit, Dinge zu beherrschen und zu bebauen und zu kontrollieren. Auch dafür hat er uns den Segen gegeben. Ich denke, hier drin ist auch die tiefe Sehnsucht begründet, dass wir etwas Bleibendes hinterlassen wollen, über den eigenen Tod hinaus. Also sei es jetzt, dass man Kinder kriegt und die Kinder in den Kindern was weiterlebt von einem, oder dass man Bücher schreibt oder Kunstwerke erschafft oder was auch immer. Die Begründerin der Palliativmedizin und Hospizarbeit, Cécile Saunders, oder wie man sie nennt, hat gesagt, es ist nicht das Schlimmste für einen Menschen festzustellen, dass er gelebt hat und sterben muss. Das Schlimmste für einen Menschen ist festzustellen, dass er sterben muss, aber nicht gelebt hat. Also zum Sinn des Lebens gehört Ziele setzen. Ein weiterer Sinnbaustein sind Wertvorstellungen. Menschen empfinden ihr Leben dann als sinnvoll, wenn es von Wertvorstellungen geprägt wird. Wer keine Werte hat, der kann die Orientierung verlieren. Dagegen kann ein Wertesystem helfen, auch schwierigen Situationen und Lebensereignissen einen Sinn abzugewinnen. Ein ganzes Bündel oft unbewusster, moralischer, religiöser oder auch ideologischer Werte begründet und rechtfertigt unser Verhalten vor uns selbst und auch vor anderen. In einer Zeitschrift Neues Leben habe ich diesbezüglich ein interessantes Interview gelesen mit Klaus Hipp. Klaus Hipp sagt vielleicht allen Mamas hier was, spontan. Das ist der Begründer, der Chef von dem Hipp, der Firma, die die Babynahrung herstellt. Und dieser Klaus Hipp ist bekennender Christ und er lebt seinen Glauben sehr bewusst. Und er wurde gefragt in diesem Interview, braucht man heutzutage viele Anweisungen, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen? Und dann hat er gesagt, um erfolgreich zu sein, braucht man möglichst wenige Anweisungen. Im Grunde könnte man ein Unternehmen nach den 10 Geboten führen. Darin ist alles geregelt. Er sagt dann, es ist nur für den Einzelfall gut, wenn Dinge vorher in Ruhe durchdacht worden sind und Entscheidungen nicht unter dem Zeitdruck des Augenblicks gefällt werden müssen. Im Grunde könnte man ein Unternehmen nach den 10 Geboten führen. 10 Gebote, das ist das Wertesystem, was Gott direkt seinem Volk gegeben hat. Hier sind ja viele von euch schon auch längere Zeit Christen. Und ich habe gedacht, ich weiß nicht, ob ihr sie alle zusammenkriegt. Ich mache ja in der Arbeit oft Gedächtnistraining mit Patienten. Man merkt, dass es irgendwie einfach ist, Sachen aufzuzählen, aber rückwärts aufzuzählen ist sehr viel schwieriger. Und ich möchte jetzt mal mit den Geboten anfangen, die mit euch aufzuzählen, und zwar von hinten nach vorne. Kriegt ihr die zusammen? Was ist das 10. Gebot? Genau. Was ist das 9? Ja, das lassen wir noch beim 10. Also du sollst nicht gebären deines nächsten Haus und Weib und Magd und Rind und Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Was ist das 9. Gebot? Scheint nicht so einfach zu sein. Okay, sagt sie mir alle durcheinander. Mal gucken, ob wir sie zusammenkriegen. Was gibt es noch für Gebote? Du sollst nicht lügen, Ehe brechen, töten, Vater und Mutter ehren, Falschzeugnis reden, sollst nicht stehlen, ich bin der Herr, dein Gott, sollst keine anderen Götter haben. Eins fehlt noch. Ja? Du sollst den Namen deines Herrn nicht missbrauchen. Ich werde die mal kurz, ich hoffe, ja, also ich hoffe, das wird nicht alles zu lang, aber kurz werde ich sie mal eben mit euch betrachten, diese 10 Gebote. Wir fangen hinten an bei diesen ganz alltäglichen Geboten. Das 10. Gebot. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Es ist sehr schön. Kannst die nächste Folie mal anwerfen. Das Geheimnis des Glücks ist, mit dem glücklich zu sein, was man hat. Außer du bist ein Wikinger. Dann versuchst du glücklich zu sein mit dem, was sie haben. Begehren ist ein ursprünglicher, notwendiger Lebensimpuls, wie bei dem Kind, was schreit, weil es Hunger hat. Unsere Begierden bergen jedoch die Gefahr, dass wir übergriffig werden, nach dem Verlangen, was sich nicht gehört und was mir nicht gehört. Das 9. Gebot. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Hier fordert Gott Wahrheit in zwischenmenschlichen Beziehungen. Gott untersagt das Lügen, er untersagt die Täuschung, er untersagt boshafte Verdrehung von Tatsachen. Eine Art und Weise, unsere Nächsten zu respektieren, ist es, dass wir anerkennen, dass sie ein Recht auf Wahrheit haben. Das 8. Gebot. Du sollst nicht stehlen. Dazu gehören nicht nur Einbruchsdelikte oder unterschlagene Millionen. Wie ehrlich bist du zum Beispiel bei deiner Steuererklärung? Wie ist es mit geistigem Eigentum? Hast du schon mal Ideen von anderen als eigene ausgegeben? Das 7. Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Hierzu gehört auch das Einbrechen in die Intimsphäre anderer. In der Bibel steht, wer eine Frau nur anguckt und sie begehrt, der hat schon die Ehe gebrochen. Wie gehst du um mit Pornografie? Oder wie gehst du vielleicht um als Frau mit Groschenromanen, mit Tagträumen? Das 6. Gebot. Du sollst nicht töten. Hier gibt es unzählige Facetten. Vom Hassen zum Beispiel, wo man in der Bibel schon als Mörder bezeichnet wird. Über Waffenexporte, über Flüchtlingspolitik. Das 5. Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lang lebst im Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Wie sieht es konkret aus, wenn du deine Eltern ehrst? Wie gehen wir allgemein mit den alten Leuten in unserer Gesellschaft um? Stehst du auf im Bus? Oder besuchst du Menschen, alte Menschen, die niemanden mehr haben? Das 4. Gebot, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Gönnen wir uns eine Auszeit an einem Tag in der Woche? Keiner aus deiner Familie oder deinem Umkreis sollte ein Werk tun, steht hier. Niemand, auch nicht die Fremdlinge, die in deiner Stadt sind. Unterstützt du Sonntagsarbeit für andere? Also, ich sag mal so ein paar Stichpunkte. Verkaufsoffener Sonntag? Gehst du einkaufen? Kaufst du dir Brötchen sonntags morgens? Gehst du ins Restaurant? Gehst du ein Eis kaufen? Gehst du tanken? Das 3. Gebot. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gottes Name war sein Gnadengeschenk an Israel. Nicht durch einen Götzen, sondern über seinen Namen hatte Israel Zugang zu Gott. Was ist das für ein Geschenk? Und was für ein Schlag ins Gesicht Gottes ist, dass wenn dieser Name, also die Möglichkeit, mit Gott direkt in Kontakt zu kommen, leichtfertig benutzt wird oder für die eigenen Zwecke missbraucht wird. Sei sorgfältig im Umgang mit Gottes Namen. Wie oft hört man das, dass man sagt, ach Gott, oder Gottchen, oder oh Jesus. Sagen viele von den Leuten, mit denen ich jeden Tag zu tun habe, sagen auch manche Leute, die es eigentlich besser wissen müssten. Jesus hat uns sogar im Vaterunser gelehrt, dass wir den Namen Gottes heiligen sollen. Das zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Heißt, Gott will nicht eingesperrt werden in irgendwelche festen Vorstellungen. Symbole sind in vielem zwar hilfreich, aber Symbole kommen auch schnell an Grenzen. Und Gott, ein Symbol für Gott kann niemals seine Vielfalt spiegeln, seine Tiefe, die er hat. Er hat uns viel später dann ein Bild gegeben, ein Symbol, ein Bild, nämlich Jesus. Steht in Kolosser 1, Vers 25. Jesus ist das Ebenbild Gottes. Und das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Gott ist eifersüchtig. Er duldet nicht, dass wir unsere Aufmerksamkeit teilen. Aber es ist auch Gnade für uns. Wir dürfen und wir sollen uns auf das Wesentliche konzentrieren. Wir brauchen nicht 97 Götter befriedigen und für uns, wie das in manchen anderen Religionen ist, uns da aufopfern. Also, damit wir in unserem Leben einen Sinn sehen, brauchen wir klare Werte, nach denen wir unser Leben ausrichten können, die uns auch in Krisenzeiten halten und tragen. Kommen wir zu einem weiteren Sinnbaustein, nämlich Selbsteffizienzkontrolle. Menschen empfinden ihr Leben als sinnvoll, wenn sie wenigstens ein Mindestmaß an Kontrolle über ihre Lebensbedingungen ausüben und sich als selbsteffizient erleben können. Die Überzeugung, das eigene Geschick wenigstens in wichtigen Fragen beeinflussen zu können, ist ein Grundelement seelischer Gesundheit. Umgekehrt kann Kontrollverlust zu depressiven Verstimmungen führen oder zu Resignation, langfristig auch zu Identitätskrisen. Ich habe vor einiger Zeit in eine Studie gelesen, dass Arbeitnehmer, die ihren Arbeitsalltag mit einem hohen Maß an Freiraum gestalten können, die viele Entscheidungen selber treffen können und selbstbestimmt handeln, dass die viel weniger krank sind als Arbeitgeber, denen ganz klare Vorgaben gemacht werden und die eingeengt werden durch Regeln. Es ist so, je mehr Kontrolle du hast, desto gesünder bist du. Eigene Kontrolle beginnt schon, wenn ich morgens den Kleiderschrank aufmache und denke, rotes T-Shirt, blaues T-Shirt. Wenn ich entscheide, was ich anziehe. Oder wenn ich sage, ich habe Hunger und esse was. Also wenn ich entscheiden kann, wann ich esse und auch was ich esse. Weitere Kontrolle ist, dass ich mir aussuche, wen ich heiraten möchte, welchen Beruf ich lerne, welche politische Meinung ich vertrete, welche Religion ich angehöre. Was ist jedoch, wenn meine Selbsteffizienz sich verringert? In meinem Alltag im Krankenhaus erlebe ich täglich, wie Menschen abhängig werden von der Hilfe anderer. Wie sie von einem Tag auf den anderen noch nicht mal mehr den Stuhlgang kontrollieren können oder sich die Nase putzen oder kratzen können, wenn es juckt. Eine winzige Blutung irgendwo im Kopf oder ein kleiner Tumor kann ein ganzes Leben massiv verändern. Es ist ein massiver Einschnitt, wenn jemand von einem Moment auf den anderen keine Entscheidungen mehr treffen kann, keine eigenen Entscheidungen mehr treffen kann oder sie trifft, aber sie nicht mehr selber ausführen kann. Und jeder Mensch geht mit diesen Einschnitten anders um. In der Bibel gibt es sehr viele verschiedene Lebensbilder und eins davon ist Paulus. In Philipper 4, 10 bis 13 steht, dass Paulus alles schon erlebt hat. Er hat es erlebt, Mangel zu haben, er hat es erlebt, zu hungern und arm zu sein und reich zu sein. Und dann sagt er in Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Was für ein Vorbild. Egal, ob Paulus Hunger oder Durst hat oder ob er vom fetten Buffet steht oder sich die neueste Mode leisten kann oder sich die Socken auch schon dreimal gestopft hat, er sagt, er hat alles kennengelernt und er ist allem gewachsen. Aber nicht aus eigener Kraft, sondern durch Christus. Er sagt nicht, er ist allem gewachsen, weil alles gut läuft. Er sagt nicht, er kann manche Dinge überwinden und bei anderen hat er Schwierigkeiten. Er sagt nicht, sein Gelingen resultiere aus einer positiven Einstellung oder einem guten Lebensprinzip. Warum er mit jeder Situation und Lebenslage zurechtkommt, ist die feste Gewissheit, dass Gott ihm zu jeder Zeit die nötige Kraft, Hilfe und Versorgung zukommen lässt. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Diese Stärke bedeutet nicht, alles tun zu können und volle Kontrolle zu haben. Dieses Starksein heißt auch, sich fallen lassen zu können, loslassen zu können und zu wissen, dass Gott mich hält und mich auffängt. So wie Jesus, der augenscheinlich für alle die Kontrolle verlor, als er verhaftet wurde, als er ans Kreuz genagelt wurde, als er umgebracht wurde, als Schwerverbrecher, der aber zu jedem Zeitpunkt wusste, dass er gehalten ist und dass er mit dem Willen Gottes in Einklang ist, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Jesus hatte Kontrolle bis zuletzt am Kreuz, wo er sagte, ich in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Aktiv. Er hat aktiv losgelassen. Es gibt ein Gedicht von Rainer Maria Rilke. Kennen vielleicht auch viele von euch. Die Blätter fallen, fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gärten. Sie fallen mit verneinender Gebärde, und in den nächsten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen, diese Hand da fällt. Und sieh dir andere an, es ist in allen. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Damit uns unser Leben sinnvoll erscheint, brauchen wir Selbsteffizienz und Kontrolle. Je mehr Raum du aber Jesus in deinem Leben gibst, desto gelassener kannst du mit Kontrollverlusten umgehen. Und dann gilt, was in Philipper 4, Vers 7 steht: Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Kommen wir zum vierten und letzten Sinnbaustein. Hier geht es um Selbstwertgefühl. Menschen empfinden ihr Leben dann als sinnvoll, wenn sie sich selbst Bedeutung und Wert zuschreiben können. Dieses Selbstwertgefühl kann in ganz unterschiedlichen Bereichen begründet sein. In der eigenen Leistung, in dem Aussehen, in der Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder auch der Überlegenheit über andere. Dabei geht es um soziale Vergleichsprozesse, um Anerkennung, Respekt, um die Einordnung auf einer Skala des sozialen Ansehens. Tüchtigkeit, Ehre, Cleverness, Humor, Beliebtheit. Selbstwertgefühl, was auf diesen Quellen fußt, ist allerdings sehr angreifbar. Durch Krankheit kann die Leistungsfähigkeit zum Erliegen kommen. Durch Arbeitslosigkeit fällt vielleicht die Bestätigung durch andere weg oder man muss seinen Lebensstandard drastisch reduzieren, weil einfach kein Geld mehr da ist. Wer bist du, wenn alles andere wegfällt? Wer bist du, wenn du nichts mehr kannst, wenn du nichts mehr hast? Wer du wirklich bist, erfährst du nur in Gottes unmittelbarer Nähe. Es ist notwendig, mit Gott allein zu sein, nur mit ihm, damit er zu dir reden kann und dir sagen kann, wer du bist. Einsamkeit ist wichtig, weil das der Platz ist, an dem du die Stimme des einen hören kannst, der dich seinen Geliebten und seine Geliebte nennt. Beten heißt, diese Stimme, die Stimme deines Liebhabers, ins Zentrum deines Seins sprechen zu lassen, tief in dein Innerstes hinein. Sie widerhallen zu lassen in deiner ganzen Existenz. Wer bin ich? Du bist die Geliebte. Du bist der, der geliebt wird. Henry Nouwen sagt, die größte Falle, ist nicht Erfolg, Macht und so weiter, sondern die Verachtung seiner selbst. Die Verachtung seiner selbst ist der größte Feind des geistlichen Lebens, denn sie sagt das Gegenteil von Gott. Du bist ein geliebter Mensch. Das ist die Kernwahrheit unseres Seins. Es gibt viele andere laute Stimmen. Beweise, dass du liebenswert bist. Zeig, dass du etwas wert bist. Mach dir einen Namen. Nur wenn du etwas schaffst, werden dich die Leute lieben. Diese Stimmen sind sehr stark in unserer Welt und deshalb ist es so wichtig, dass du Gottes leise Stimme hörst, die dir sagt, du bist geliebt. Ohne es verdienen zu müssen und auch ohne es verdient zu haben. Gott sehnt sich mit jeder Faser seines Herzens nach dir. Wenn man sich das immer wieder klar macht, kann man mit großem Erfolg genauso wie mit großem Versagen umgehen, ohne seine Identität zu verlieren. Deine Identität ist, dass du geliebtes Kind Gottes bist. Lange bevor dein Vater oder deine Mutter, bevor Geschwister oder Lehrer, deine Gemeinde oder andere Menschen dich in liebender oder auch verletzender Weise berührten. Lange bevor du abgelehnt wurdest oder auch hoch gelobt, war diese Stimme da. Ich habe dich je und je geliebt. Du bist nicht alleine. So wie Rolf auch letzte Woche gepredigt hat, Jesus ist mit uns im selben Boot. Er ist mit dir im Boot. Du bist nicht allein. Also bei diesem letzten Sinnbaustein, da geht es um Selbstwertgefühl. Ich empfinde mein Leben dann als sinnvoll, wenn ich mir selbst Bedeutung und Wert zuschreiben kann. Und dies ist nur in der Tiefe möglich, wenn ich weiß, wer ich in Jesus bin. Geliebtes Kind Gottes. Ich denke, dass diese Selbstannahme Schlüssel ist auch für die anderen Sinnbausteine. Wenn du dir bewusst bist, dass du Geliebter Gottes bist, dann bist du frei, zielgerichtet zu leben, im Einklang mit dem Willen Gottes. Dann bist du frei, dein Leben ganz nach Gottes Werten auszurichten. Dann bist du frei, die letzte Kontrolle über dein Leben vertrauensvoll in Gottes Hand abzulegen. Ich möchte schließen mit zwei Bibelstellen. Das eine ist Epheser 2, 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Erinnert ihr euch an diese Anfangsdemonstration? Wer, wie, was, warum? In diesen drei Versen, da findet man viele Antworten darauf. Was ist das Ziel? Wir sollen in Gottes Werken wandeln. Wir sollen einfach sein, einfach leben. Die Werke sind schon fertig. Es geht auch um Werte hier drin. Es sind gute Werke, die Gott so vorbereitet hat. Wenn wir Gottes Wertesystem anerkennen, dann sind diese guten Werke für uns fertig. Es geht auch um Selbsteffizienz und Kontrolle, denn jeden Tag neu triffst du wieder die Entscheidung, so zu leben und so zu arbeiten, wie es Gott gefällt. Und es geht um Selbstwertgefühl. Die Voraussetzung für alles andere ist Gottes Gnade. Das ist die Basis. Durch seine Gnade bist du errettet. Durch seine Gnade bist du angenommen. Durch Gottes Gnade und Liebe sind deine Sünden vergeben und du bist geliebtes Kind Gottes. Ich wünsche mir, dass wir alle am Ende unseres Lebens sagen können, wie Paulus in 2. Timotheus 4, 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Paulus hat es kurz vor seinem Tod gesagt, aus der Gefangenschaft heraus. Er hatte das Ziel erreicht. Er hatte bis zuletzt sein Leben aktiv gestaltet. Er hatte den guten Kampf gekämpft und wusste, er als wertgeachteter und geliebter wird belohnt werden. Er konnte kurz vor seinem Tod sagen, mein Leben hatte Sinn. Das wünsche ich uns auch. Wir haben heute auch Abendmahl. Und ich möchte gerne, dass wir jetzt eine Zeit der Stille haben, wo ihr nochmal kurz nachsinnt, ob euch irgendwas davon angesprochen hat, euch berührt hat, wo ihr nochmal darüber nachsinnt, wie wertvoll ihr für Gott seid, was es bedeutet, dass seine Gnade wirklich auf eurem Leben liegt, dass er euch errettet hat. Ihr könnt auch Gott Antwort geben, ihr könnt beten und danach werden wir dann zusammen Abendmahl feiern. Amen.